Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Markus Hofmann. Er ist einer der wenigen Wildsommeliers in Deutschland und passend zu dieser Jahreszeit, passend zur Grillsaison. Du sagst ja, Grillsaison ist ganzjährig.
Richtig.
Aber für die meisten normalen Menschen ist sie jetzt. Und wir wollen mal über das Grillen sprechen. Wir wollen mal über Wild sprechen. Wir wollen mal darüber sprechen, dass es nicht nur die klassische Bratwurst auf dem Grill sein muss, sondern das kann auch eine Wildwurst sein. Aber das ist ja nicht nur Wildwurst. Das ist auch von bis. Du hast dich fokussiert, spezialisiert auf Wildtiere, was man damit machen kann. Du hast einen Artikel geschrieben, du hast schon Bücher geschrieben, du hast gerade einen Artikel geschrieben, From Nose to Tail, dass man wirklich alles vom Tier, auch vom Wild, verwerten kann. Du wirst im nächsten Jahr noch ein neues Buch rausbringen und du hast aus deiner Leidenschaft, aus deiner Passion ein Geschäftsmodell gemacht und zwar mit Rezept, R-E-H-Z-E-P-T, also wunderbares Wortspiel, ähnlich wie Moderatore. Und wir beide haben uns jetzt in Husum hier eingefunden, um mal über dich als Wildsommelier zu sprechen und über die Faszination des Jagens und des Wilds. Lieber Markus, herzlich willkommen in Torres Tea Time.
Dankeschön. Ich sag auch für die Einladung vielen Dank und schön, dass ich hier sein darf in Husum.
Danke auch, dass du was mitgebracht hast. Du hast mir nämlich die Reanimation und die Reeperbahn mitgebracht und sogar einen Schnaps.
Ein Schnaps, ein Likör ist das, denn er heißt auch Reanimation und ist einfach eine Wortspiel und einfach was Schönes, dass man was Leckeres zum Schnabulieren hat.
Das werden wir auch gleich noch. Du hast auch noch was mitgebracht für uns zum Schnabulieren. Da bin ich schon gespannt drauf, denn ich habe schon gesagt, Wild ist eigentlich nicht meins. Hörst du das öfter?
Ja, ich sag mal, ich höre das öfters, dass viele Leute sagen, Wild ist nicht meins oder das mag ich nicht. Aber es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen von der Historie her. Früher wurde, ich sag mal, wenn Wild im Sommer erlegt wurde, teilweise noch mal 2-3 Tage in die Scheune gehängt, also nicht über einer Kühlung wie heute. Und so habe ich dann ein Wild gehabt, was vielleicht einen Eigengeschmack hatte. Und dann wurde es in Buttermilch eingelegt und zum Mürbe machen, also wieder zum Lebensmittel zurückentwickeln. Und dann wurde es gegessen und dann hat es halt nicht geschmeckt. Und das ist eigentlich, was es heute...
Wird das heutzutage anders gemacht?
Ja, heute haben wir die Kühlung. Also das heißt, eigentlich ein Stück Wild ist ja kurz nach dem Erlegen, wird es schon gekühlt, also auf 4 Grad runtergekühlt. Mhm. Und wir kriegen halt auch eine Qualität dadurch hin im Lebensmittel, dass man auch ein Reh roh essen kann, als Carpaccio zum Beispiel oder als Tartar.
Das hatte ich noch nicht. Hättest du mal ein Tartar hier mitnehmen sollen?
Ja, das ist, glaube ich, von den Temperaturen. Dann sind wir wieder bei der Buttermilch.
Die hätte ich mitnehmen können. Lass uns mal ganz, ganz bei den Basics anfangen. Welche Tiere definieren sich denn als wild?
Also in Deutschland unterscheiden wir eigentlich zwischen Hoch- und Niederwild. Das Hochwild war früher geschichtlich gesehen eigentlich dem Adel vorbehalten. Da reden wir vom Wildschwein, vom Dammwild und Hirsch. Das ist das Hochwild. Das Niederwild durfte dann früher, ich sag mal, von den einfachen Bürgern, den Landwirt früher erlegt werden. Das war dann geschichtlich gesehen eigentlich das Rehwild, der Hase, das Kaninchen, was vielleicht auch die Schnepfen, Fasane und sowas, das ist Niederwild.
Und was ist Nutria?
Nutria ist, ist ein schönes Thema. Nutria ist eine Neozone. Das sind Neozonen, bezeichnet man in Deutschland Tiere, die nach 1497, glaube ich, in Deutschland eingeführt worden sind. Teilweise durch den Menschen, also durch Pelzfarmen, die da freigelassen worden sind oder ausgebüxt sind, die Tiere, und sich vermehren. Und der Nutria ist momentan so in Deutschland sehr im Kommen. Ist eine Biberart, lebt im Wasser und macht sehr die Deiche kaputt. Also die Holländer verstehen überhaupt keinen Spaß mit Nutria, der Deutsche auch mittlerweile auch nicht mehr. Und ich habe eigentlich so den Nutria zum Lebensmittel gemacht. Das heißt, ich verarbeite den und koche damit und habe jetzt so ein paar Veranstaltungen gefahren, wo es Nutria gibt, angefangen von der Bratwurst als Ragout. Also man kann auch ein Nugget draus machen. Also man kann das wie jedes andere Lebensmittel wunderschön verarbeiten.
Welche Lebensmittel kann man nicht verarbeiten?
Eigentlich ist immer alles, was erstmal für den Verzehr geeignet ist im Tier. Wir haben ja bei der Jagd, na klar, auch Stellen im Wild, ich sag mal, was einfach von Hämatomen durchzogen ist, durch den Schuss oder durch einen Unfall. Diese Teil ist kein Lebensmittel, also die verwenden wir nicht. Aber eigentlich können wir von den Innereien bis hin zum normalen Stück über das Filet, also die edlen Teile, können wir alles verwerten. Also nose to tail. Wir können eigentlich das Tier komplett verarbeiten. Und die Knochen oder beziehungsweise die Reste, die können wir sogar noch eine so schöne Brühe oder eine Suppe rausmachen.
Gibt es aber Tiere, unabhängig des Einschusslochs so, was daraus entstehen kann, gibt es Tiere, die man definitiv nicht essen kann?
Ich sag mal so, ich würde sagen, wir haben ja in Deutschland zum Beispiel beim Schwarzwild, also das Wildschwein, oder auch beim Waschbären, wenn ich die verzehren möchte, muss ich die beproben lassen. Mhm. Das heißt, die werden auf Trichinin. Trichinin ist ein wurmartiges Tier, was in den Lebern sitzt und für die Menschen gefährlich ist. Heute wird auch die afrikanische Schweinepest, die ASP, wird na klar untersucht. Wenn ich da halt, ich sag mal, einen Befund habe, dann muss ich es verwerfen, dann ist es nicht genießbar. Aber ich glaube, man könnte jedes Säugetier oder auch Nicht-Säugetier in Deutschland essen. Also davon abgesehen, ob es eine Kopfsache, ob man es macht, aber soll jeder selbst entscheiden.
Das ist es, glaube ich, Kopfsache. Ja. Das hört man häufig bei, ach, ich esse jedes Fleisch und auch gerne, aber bei Lämmern, da hört's auf. Die sind so süß.
Die sind so süß. Oder das Reh mit den Augen.
Das Reh mit den Augen.
Ja,
ist eine Kopfsache.
Ja.
Was schießt du am liebsten?
Man entscheidet, sind wir bei Hoch- und Niederwild. Ich sag mal so, es gibt Wildarten, die anspruchsvoll zu bejagen sind. Das Schwarzwild, das Wildschwein gehört schon dazu, was ein bisschen anspruchsvoll ist und gehört auch zu meinen Favoriten. Aber ich find's auch einfach schön, ich sag mal, auch ein Hase, wenn es nicht jeder sein Geschmack ist, einen Hasen in der Truhe zu haben oder auch zu verarbeiten. Mir geht's gar nicht ums Töten. Bei mir ist es eigentlich eine Sache, es geht ums Lebensmittel. Es gibt ja auch Jäger, ich sag mal, die jagen auf Trophäen. Das heißt, die sind wild, dass die Sachen im Wohnzimmer über den Kamin hängen, die Trophäe.
Ja.
Aber das ist bei mir überhaupt nicht.
Aber bei dir hängen keine Geweihe, keine ausgestopften Tiere.
Also mein ersten Rehbock, den ich erlegt habe, der hängt bei uns. Ja. Aber der Rest hängt bei mir nicht.
Dann mal eine Frage, die du sicherlich schon sehr oft gehört hast als Jäger. Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren? In das Habitat eines Tieres einzudringen und diese dann zu erschießen. Mit gutem Gewissen, diese dann noch zu essen, beispielsweise.
Ja, es ist ein schwieriges Thema, gebe ich zu. Für mich ist es, ich habe eher Probleme, ein Tier oder ein Lebensmittel zu kaufen, wo ich die Herkunft nicht kenne. Mhm. Wenn ich als Jäger, nehme ich mein Wild der Natur. Ich habe keinen Transportweg. Ich habe das Tier in dem schönsten Moment, wo es gelebt hat, noch erlegt. Das heißt, ich habe es nicht mit einem Transporter erstmal durch halb Deutschland gefahren und dann zum Schlachten gebracht. Spricht für das Lebensmittel auch. Und das ist das eine, was für mich persönlich gesehen auch der Grund ist, warum ich eigentlich vermehrt Wild auch esse als Lebensmittel, weil ich es einfach vom Transport her angenehmer finde. Und das Tier hat in der freien Natur gelebt. Also es ist nicht irgendwo im Gatter, im Stall irgendwo untergekommen.
Finde ich sehr nachvollziehbar. Gegenargument, hätte ja auch noch 2, 3, 4 Jahre schön leben können.
Ja, jetzt reden wir wieder von der Hege und Pflege des Jägers. Irgendwann, ich sag mal, ist auch ein Rehbock, hat keine Zähne mehr. Das heißt, die sind runtergeschliffen, also er würde verhungern. Da muss man halt auch als Jäger sich irgendwo das Gleichgewicht nehmen. Was nehme ich raus? Nehme ich jetzt den alten, starken Bock raus? Ich sehe es ja eigentlich erst, wenn ich ihn getötet habe. So muss man sagen, wie alt er ist, was für Zähne hat er. Vorher zeigt er es mir ja auch nicht. Und das sind einfach so für mich auch so Sachen. Man muss halt die Natur kennen. Das heißt, ich gehe als Jäger nicht in meine Natur und das erstbeste Tier wird erlegt, sondern ich erkunde meine Natur. Also das heißt, ich sitze ja mehrere Abende auch da und gucke mir, was ist bei mir los im Revier, was für Tiere habe ich da, habe ich zu viele, habe ich zu wenig, habe ich Störungen im Revier, da muss ich halt auch abwägen, was ich halt erlege oder was ich rausnehme.
Ich versuche gerade nebenbei, Multitasking und so, eine Frage an meinen guten Freund hier zu stellen, ChatGPT, um herauszufinden, wie viele Jäger es in Deutschland gibt. Und da kommen sie. 400.000 Menschen in Deutschland sind Jägerinnen und Jäger. Was ist die Faszination des Jagens? Also kannst du mir das erklären? Man sagt ja auch zu Fleischessern, du musst mal ein Tier getötet, also ein Tier töten können, damit du es isst. Habe ich großen Respekt vor, mag ich sicherlich nicht. Ich esse es nur. Darf man auch hinterfragen. Dann natürlich, aber ich könnte es sicherlich nicht, ein Tier erschießen. Was ist die Faszination dahinter?
Faszination kann ich es eigentlich nicht beschreiben. Also es fängt ja erstmal an.
Also man muss ja Lust drauf haben.
Ja.
Also oder? Man macht, oder ist der Weg das Ziel, weil man das dann nachher verzehren? Oder was ist...
Ja, ich will das, nachher das Endprodukt auf dem Teller, würde ich es jetzt so beschreiben. Ja. Aber ich fange mal ganz woanders an oder bis auf der anderen Seite. Es fängt ja an eigentlich mit der Ausbildung. Du machst ja eine Ausbildung in einer Jagdschule zum Jäger, legst ja dann auch eine Prüfung ab, was eine staatliche Prüfung ist. Mit der bestandenen Jagdprüfung kannst du dir dann deine Waffe kaufen, also kannst einen Jagdschein beantragen und einen Waffenschein. Und dann musst du nur noch als Jäger, was das größere Problem eigentlich in Deutschland ist, irgendwo in einer Jagd unterkommen. Die Jagd.
Was heißt das?
Also es heißt zum Beispiel bei uns, ich komme ja aus Fördenbahl. Wir haben
woher?
Fördenbahl, das bei Bad Bramstedt.
Ja.
Und
ja, herzlich willkommen in Norddeutschland.
Ja. Und wir sind 300 Seelendorf, nenne ich mal einfach so. Wir haben eine Jagd von knapp 800 Hektar. Und die ist eine, ja, ich sag mal, eine Jagdgemeinschaft. Das sind, ich sag mal, wir sind irgendwo 12, 13.
Also man darf da nicht einfach...
Nee, du musst schon in einer Jagd drin sein. Und gerade wenn du Jungjäger bist, das heißt mit gerade in der Prüfung die ersten 3 Jahre, darfst du auch nichts pachten. Also du darfst nur mitlaufen. Du musst eingeladen werden. Das ist halt so der deutsche Gesetzgeber.
Also ist nicht so wie beim, wir stehen hier vom Golfplatz in Husum, ist nicht so mit meiner Platzreife, darf ich irgendwo in Deutschland auf dem Platz und los? Oder ist nicht so bei der Jagd? Da muss ich, ich kann jetzt einfach nur, ich habe morgens Lust, ein Tier zu erschießen. Ich kann nicht irgendwo hin und jetzt loslegen.
Nee, kannst du nicht. Also brauchst erstmal... Also
kann ich schon, aber ich darf nicht.
Ja, das ist eine Wilderei, ist das. In Deutschland ist ganz schnell, was Wilderei und was Jagd ist. Aber auf jeden Fall, du musst als erstes in Deutschland deinen Jagdschein haben, wie gesagt. Ja. Dann musst du in einem Revier unterkommen, ob du jetzt eingeladen wirst oder was bezahlst. Okay. Das ist unterschiedlich geregelt.
Ach so.
Dann gibt es die Jagdzeiten. Es ist vom Gesetzgeber ja auch geregelt, was ich wann jagen darf. Weil zum Beispiel... In Deutschland, das Jagdjahr fängt ja am 1. April an. Mhm. Am 1. Mai geht meistens, jedes Bundesland hat ein bisschen andere Richtlinien. Also in Schleswig-Holstein ist 1. Mai der Bock, also das männliche Reh geht auf. Auch das Schmalreh. Schmalreh ist ein Reh, ein weibliches, was noch nicht gesetzt hat. Also was noch nicht hat, das darf ich im Mai auch noch miterlegen. Es ist eine schwierige Sache, man muss es richtig ansprechen können. Ansprechen heißt beim Jäger also beurteilen. Und dann geht das über das Jahr, wenn ich das weitersehe, kommt dann August, September, kommt das Dammwild und Rotwild dazu. Es kommt auch teilweise Raubwild dazu. Raubwild sprechen wir vom Fuchs, vom Dachs, vom Marder. Und das Jagdjahr endet eigentlich so am 31.01. Mhm. Und dann gehen wir praktisch in die Schon- und Setzzeit und geht wieder im Mai los. So ist das Jagdjahr in Deutschland geregelt. Es gibt je nach Bundesland, na klar, auch andere Rahmen, dass zum Beispiel... ich glaube, in Hessen ist der Bock schon ab Anfang April frei. Aber wie gesagt, da muss man sich, wenn man da jagen geht, einmal informieren, wie da die Zeiten sind.
Wusste ich alles nicht? Kann mir vorstellen, der ein oder andere, der zuhört, auch nicht. Also, es wäre ja auch merkwürdig, wenn es in Deutschland nicht so wäre. Ist das weltweit so geregelt?
Ich nehme an, die Deutschen haben es wieder relativ gut geregelt. Und das Interessante ist ja, bei diesem deutschen Jagdgesetz, die kommen ja noch aus 1932. Das Gesetz ist zwar angepasst worden, aber das Grundgesetz ist relativ alt eigentlich, wenn man so überlegt, das Jagdgesetz in Deutschland.
Dieses Jagdgebiet, von dem du sprachst, ist das irgendwie gefährlich? Ist es ein Bereich, wo... ich als normaler Nichtjäger spazieren gehen könnte, wo ich Gassi gehen könnte?
Na klar, du kannst in deinem, sag mal, wenn du auf den Wegen bleibst, was du ja eigentlich als Spaziergänger, Gassigeher, Jogger machen solltest oder Radfahrer, passiert ja eigentlich nichts, weil wir jagen ja eigentlich in dem Bereich, ich sag mal, wo wir, ich sag mal, auch den Schutz der anderen haben. Also das heißt, wir müssen ja als Jäger auch auf den Kugelfang achten und nicht einfach irgendwo zwischen den Fußgängern durchschießen.
Ja,
ist nicht.
Ja.
Ich sag mal, eine Waffe ist ein relativ gefährliches Gerät und
auf jeden Fall.
Und man muss dann, ich sag mal, so eine Kugel aus einer Büchse, also die kann bis zu 5 Kilometer fliegen, davon muss man immer ausgehen, ne?
Echt? Dummy.
Ja, also nicht in den Himmel schießen. Also man muss immer mit Kugelfang schießen. Also ist ganz einfach.
Was ist das?
Kugelfang, also ein Erdwall zum Beispiel. Deswegen sind Hochsitze auch hoch, dass du schräg nach unten schießt. Ja.
Oh Mann, ich oute mich so sehr. Du schießt vom Hochsitz.
Ja, also
ich dachte, man lauert da nur und.
Na klar, du kannst auch pirschen gehen, also zu Fuß, na klar. Aber da musst du immer drauf achten, dass hinter dem deinem Objekt, was du anpirscht, dass du immer deinen Kugelfang hast. Wenn du keinen Kugelfang hast oder.
Ist ja good to know.
Ja, und das ist halt so, ich sag mal so, wo man sehr drauf achten muss. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich vom Hochsitz geschossen habe und auf einmal stehen 50 Meter neben mir Leute mitten auf der Wiese mit ihrem Hund.
Hm. Da und wer hat denn Schuld?
Ich habe jetzt wirklich in eine andere Richtung geschossen, aber ich sage jetzt mal so, einfach sollte man, deswegen sagt man, sollte auf den Wegen bleiben. Weil als Jäger weiß man ja, wo in meinem Revier die Wege sind, wo sich Leute befinden können. Ja. Aber wenn man diagonal durch die Natur läuft, ist es gefährlich für alle.
Dann schon mal vielen Dank für diesen Exkurs ins Jagen. Sollte gar nicht so ausführlich darum gehen und du solltest ja auch nicht ganz rechtfertigen. Mhm. Aber muss man einfach mal die Frage gestellt haben, die wirst du auch häufiger sicherlich mal gestellt bekommen. Mhm. Mensch, wie kann man das eigentlich so mit dem Gewissen vereinbaren und bringt da Spaß und so weiter? Was dir aber Spaß bringt, ist, es nachher zu verzehren und dich auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ich hatte es angekündigt, du bist Wildsommelier. Was ist das?
Ja, Wildsommelier ist eine Ausbildung, die wird in der Fleischereimeisterschule in Augsburg in Bayern angeboten und ist praktisch eine Vertiefung in die Verarbeitung des Produkts. Also es fängt auch an mit Ethik der Jagd.
Bist du denn Schlachter oder so?
Ich bin eigentlich...
Fleischereifachverkäufer?
Nein, ich bin Elektromeister.
Ja, ich weiß. Ja, liegt ja jetzt nicht so nah beieinander eigentlich.
Eigentlich ist es zwar Handwerk, aber das war es auch, was es gemeinsam hat.
Ja.
Und das Schöne ist bei dieser Sommelier-Ausbildung...
Ja.
Es geht halt, es fängt früh an, also ist es ja nicht...
Du bist Elektromeister, ne? Brauchst du da einen Meister für, um eine Sommelier-Ausbildung zu machen? Nein,
brauchst du nicht.
Man kann den Kurs buchen.
Genau.
Sozusagen. Also es könnte jeder, aber es ist halt viel Wissen gefragt, viel Fleiß, viel Technik, viel Know-how.
Genau. Und wird mit einer Prüfung abgeschlossen.
Ja.
Und es ist eigentlich nicht nur das Verarbeiten des Wildes, es ist auch die Geschichte der Jagd zum Beispiel. Das war so ein Thema, was mich sehr eigentlich interessiert hat. Man hat sich nie Gedanken gemacht, wie ist die Jagd überhaupt entstanden? Und in unserer Evolution, wenn man so überlegt, dann kam ja irgendwann das Feuer noch dazu. Davor wurde ja alles roh gegessen. Das ist so, man macht sich da eigentlich so keine Gedanken. Und das fand ich also interessant, einfach mal die Augen zu öffnen, so. Wie war es früher mal? Genauso ist das Thema, heute hat jeder seine Gefriertruhe, seinen Kühlschrank zu Hause. Also haltbar machen das Thema.
Ja.
Und wenn man so 1960 guckt, ist eigentlich gedanklich noch nicht lange her. Da hat noch nicht jeder einen Kühlschrank und einen Gefrierschrank gehabt. Nee. Das muss man sich einfach mal so überlegen. Also und das finde ich das Interessante. Auch jetzt kommt wieder so das Thema Richtung Wild zubereiten. Ich finde es halt auch interessant, alte Techniken wieder zu machen, wie Einwecken. Man kann auch Fleisch einwecken oder Sülzen machen, Wurst machen, Schinken machen. Das sind ja alles Konservierungsarten von früher, wenn man das überlegt. Heute wird ja eigentlich ein Stück Lebensmittel, was ich habe, wenn ich es nicht brauche, wird es eingefroren.
Ja.
Dann wird es wieder aufgetaut und dann kann ich es ja eigentlich fast ohne Verluste von Geschmack und Volumen kann ich es dann wieder zubereiten. Und das finde ich ja halt sehr interessant und ich habe mir eigentlich so als Aufgabe gemacht, so das Thema als Lebensmittel oder Wildbotschafter, einfach was können wir wunderschön aus unserem Wild machen, weil Wild, was du vorhin ja schon zum Eingang gesagt hast, Grillsaison, ja es gibt keine Grillsaison, es wird das ganze Jahr gegrillt und Wild ist auch nicht nur Weihnachten. Ich merke das zum Beispiel, ich verkaufe ja auch mein Wildbrett, das heißt, wenn einer sagt, ich möchte ein schönes Stück Wild haben für Weihnachten oder auch das ganze Jahr, kann sich gerne bei mir melden, der kriegt auch was, der kriegt auch Tipps, wie man es zubereitet, aber die eigentlich ist bei mir die Saison Weihnachten, eigentlich muss man sagen. Und und ich finde es einfach schade, weil Wild ist das ganze Jahr. Zum Beispiel, man kann auch aus dem Reh auch einen Schnitzel machen. Und jetzt gerade Spargelzeit, Schnitzel, im Wildschnitzel, eine ganz tolle Geschichte, ist nicht viel Arbeit. Oder mal wieder ein Braten. Der Braten, habe ich so das Gefühl, ist in Deutschland eine Sache, der immer weiter in Vergessenheit gerät.
Das kostet ja auch Zeit.
Ja, das ist ja eigentlich nein.
Du brauchst halt, nein, du musst ja nicht aktiv sein, ja, aber trotzdem 2-3 Stunden vorher sicherlich.
Genau, du musst die Zeit planen.
Ja.
Aber eigentlich sind Selbstgänger und es gibt ja nichts Schöneres als ein Braten, muss ja nicht vom Wild sein. Es gibt ja auch der Schweinsbraten, wie man so schön sagt.
Ja.
Ist was Wunderschönes und genauso dieses Nose to Tail, man kann ja auch Innereien verarbeiten.
Ja, diese Diskussion hatten wir gerade erst vor ein paar Tagen. Welche Innereien isst du? Isst du alle Innereien?
Ja, ich bin persönlich gesehen nicht so so 100% der Innereien Esser. Ich esse mal, wir reden ja auch vom kleinen Jagdrecht bei der Jagd. Das kleine Jagdrecht sind praktisch die Organe, die beim Aufbrechen, also nach dem Schuss, anfallen. Das ist ja die Nieren, Leber, Herz. Die kann ich ohne weiteres zubereiten, wenn die, ich sag mal, in Ordnung sind, gesund sind. Und ich esse das so ein, zweimal im Jahr. Das reicht mir dann auch. Muss ich sagen, ich bin nicht so der Mega-Innereienesser, aber wenn das gut zubereitet ist, ist es eine leckere Sache. Aber was ich zum Beispiel schön finde, ist auch ein Herz. Ein Herz ist ein reiner Muskel und da kann man so viele Sachen rausmachen.
Was
auch,
denn zum Beispiel? Ich merke direkt, Herz würde ich, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, warum.
Also ein Rehherz kannst du zum Beispiel auf den Grill legen. Also du machst es nachher einmal sauber, legst es auf den Grill und
sauber.
Ja, also das heißt, immer einmal aufschneiden und ich sag mal, da sind ja noch Schweiß oder Blutreste drin und die Herzklappen nimmst du raus und sowas. Also einfach, dass es ein reiner Muskel ist, es ist ein Stück Fleisch.
Wonach kannst du uns erklären, wonach es schmeckt? Weil ich frage danach, weil vor einem Jahr ungefähr hatte ich einen Käsesommelier hier sitzen und er hat uns ganz genau erklärt, was man aus einem kleinen Stück Käse beispielsweise rausschmecken kann. Was schmecke ich denn aus einem Rehherzen heraus?
Ja, das ist erst vom Geschmack ist eigentlich relativ neutral, würde ich sagen. Ja. Aber es ist halt immer so dieses ein bisschen eisenhaltige, dieses etwas dumpfe vom Geschmack, sage ich mal dazu. Aber du kannst ja das über Gewürze oder Kräuter kannst es wunderschön machen.
Wo die beispielsweise mit der Reanimation.
Ja.
Also das ist ein Gewürz von dir.
Genau. Und das ist so mit Wacholder und Lemongras, also ein schönes frisches Gewürz. Und das ist halt super für Wild abgestimmt, aber kannst du genauso zu jedem anderen Fleisch oder auch zum Grillgemüse nehmen. Also man muss einfach mal ein bisschen experimentieren. Und so nochmal zum Thema jetzt Innereien zurück. Mhm. Und was man zum Beispiel auch super machen kann, du kannst ein Rehherz pökeln, das heißt in Salz einlegen und dann wird praktisch die Feuchtigkeit entzogen. Dann trockne ich das nochmal richtig, teilweise im Ofen, dann wird das knochenhart, also härter als ein Schinken. Und das kannst du reiben dann. So eine Art Bonito. Der Asiate macht ja auch einen getrockneten Fisch. Weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Und dann kannst du das reiben und dann durch diesen Feuchtigkeitsentzug hast du halt, den Geschmack wird intensiver.
Ja.
Und wenn du das dann, ich sag mal, einfach über Nudeln reibst oder sowas, das ist fast wie so ein Trüffel.
Cool.
Das sind also
Geschmack. Auch mal nicht nach Italien für einen Trüffel, sondern.
Genau.
Einfach zu dir nach Bad.
Nee, Fördenbahl.
Bad Fördenbahl?
Nee, ohne Bad.
Nee, Bad Bramstedt, da war auch irgendwas.
Bad Bramstedt ist in der Nähe, genau.
Genau, ist in der Nähe. Nochmal zum Wildsommelier zurück. Das ist ein Titel, den man sich verdient mit einer Prüfung nachher am Ende. Was bringt er dir sonst? Außer, dass du natürlich deutlich mehr Wissen hast. Du warst lange der Einzige in ganz Schleswig-Holstein, wohlgemerkt.
Genau.
Es gibt also noch eine weitere Dame, aber du bist der einzige Kerl in Schleswig-Holstein, der sich als Wildsommelier bezeichnen
darf. Genau. Ist es ein Marketing-Tool? Na klar.
Ja.
Davon muss man ausgehen. Und das nächste ist halt, man vertieft doch in die Zubereitung oder auch in die Sachen. Ich meine, wir haben Sachen, in dieser Ausbildung kocht man, ich sag mal, mit Sterneköchen, mit Grillweltmeistern und sowas. Also da ist viel Praxis dahinter. Und da lernt man doch, ich sag mal, viel Wissen und Zubereitung, was man sonst wahrscheinlich nicht machen würde, so in der normalen Küche. Und seitdem bin ich auch so ein bisschen mit diesem Food-Pairing. Food-Pairing sind ja einfach Sachen zusammenzubringen, die nicht zusammengehören, von deiner Meinung her. Zum Beispiel sage ich, zum Rehrücken kann ich einen Vanillezucker drauf machen. Das ist ein Geschmackserlebnis. Im ersten Moment sagst du, das geht nicht, aber du musst es mal probieren.
Das denkt man ja häufig in exklusiverer Küche. Das kann doch nicht zusammen schmecken.
Gerade Schokolade kennt man ja, dass irgendwas mit Schokolade gemacht wird.
Ja.
Also, aber es sind einfach, na klar, kommt da jetzt nicht da die Geschichte drauf wie beim Creme Brûlée, sondern es ist dezenter.
Ja, in Maßen.
Ja.
Ja. Was ich erwähnenswert finde und auch cool finde, weil ähnlich ist es bei mir. Ich habe mit dem Podcasten so angefangen und nachher ein Geschäftsmodell draus gemacht. Und du hast auch vor 7 Jahren, du sagtest, bei einer Schnapsidee ist der Name Rezept entstanden und hast auch aus einer Leidenschaft fürs Wild ein Geschäftsmodell entwickelt. Du hast dich selbstständig gemacht, du hast Rezept gegründet.
Richtig.
Was ist das?
Ja, Rezept ist einfach,
ein geiler Name.
Ein geiler Name. und was ich, ist mal so, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, einfach diese Faszination Wild als Lebensmittel Leuten rüberzubringen. Das heißt, ich biete.
Also ich bin an sich ein Richtiger eigentlich für dich. Ne? Ich esse gern Fleisch, aber ich bin noch nicht so, Wild hat mich noch nicht so abgeholt.
Also ich sag mal, das ist ein oder das erste Produkt, was ich angeboten habe, waren meine Wildbratwurst-Seminare.
Ja, ja.
Das heißt, ich biete Seminare an, ob jetzt als kleine Gruppe, als Firmenveranstaltung, als Überraschung für einen Geburtstag. Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich eine Bekannte hatte, die hatte mich angerufen, mein Mann wird 50, was mache ich zum Geburtstag? Sag ich, um 14 Uhr stehen wir mit ganz vielen Leuten vor der Tür, so haben wir die Bude gestürmt, haben Wurst gemacht, anschließend am Grill gelegt und ich bin wieder verschwunden und die haben einfach einen tollen Tag gehabt und abends ihre eigene selbstgemachte Bratwurst gegessen.
Wie mache ich denn Wurst?
Bei Rezept, mal ein Seminar besuchen.
Ja, also wenn man im Schnelldurchlauf, wie?
Also ich sag mal, im Grunde genommen beschreibe ich es immer so, es ist wie eine Frikadelle machen, nur nachher noch in den Darm abfüllen.
Ja.
Eigentlich im Grunde genommen ist es nichts anderes.
Ja.
Und wenn du halt so eine Wurst selbst gemacht hast, dann stehst du auch so in sehr skeptisch einer Industrie oder eine Wurst, die im Supermarkt abgepackt liegt,
sicher,
weil einfach wir arbeiten mit realem Fleisch, mit realen Gewürzen. Mhm. Und meine Wurstrezepte, was auch in dem neuen Buch ist, was rauskommt, sind Rezepte, das sind keine Gewürzmischungen. Das sind einfach Basisgewürze, die ich sag mal, überall kaufen kann. Da sind keine geheimen Sachen dabei, überhaupt nicht. Mhm. Na klar, mache ich für meine Wurst, die ich zum Beispiel für bei Grillveranstaltungen verkoste, die haben ein anderes Rezept, als was im Buch steht, weil so, was sagt ein Sternekoch? Zwei Zutaten lässt man immer raus bei seinen Gewürzen oder bei seinen Zutaten, dass es anders schmeckt.
Smart. Ja, ja, ja. Ergibt Sinn.
Ja. Ja.
Was finde ich noch bei Rezept?
Ja, wie gesagt, das war das erste Produkt, was ich angeboten hat. Dann ging es auch weiter, ich sag mal so in die Richtung Rohwurst, die wir gleich noch, habe ich auch was mitgebracht, müssen wir gleich noch verkosten.
Unbedingt.
Und das heißt, da machen wir Kurse. Im Grunde genommen ist es wie eine Bratwurst machen, nur die Rohwurst ist eine Wurst, die ja nicht erwärmt wird. Also das ist die Mettwurst in Schleswig-Holstein, die Salami, ja. Pfefferbeißer, das sind so die Rohwürste, die klassischen. Sowas biete ich dann an. Und dann gibt's na klar, ich sag mal dann auch den Kochbereich, angefangen vom Wildbarbecue. Das heißt, wild auf dem Grill, auf dem Gasgrill, auf der Plancha zubereiten. Einfach mal wild anders zubereiten, als wie es früher. Und dann biete ich auch an, wild kochen, ob privat oder in der Volkshochschule in Schenefeld-Itzehoe. Cool. Habe ich auch Kurse. Ja. Das war einfach zum Beispiel auch ein Weihnachtsmenü kochen.
Und du kochst ja auch auf Messen?
Genau, über Veranstaltungen wie.
Veranstaltungen.
Genau, zum Beispiel.
Warst bei der größten Wildmesse Deutschlands? Hast du genau, live gekocht? Lafer zusammen.
Mit Johann Lafer zusammen. Das war ein ganz tolles Erlebnis.
Ja, glaube ich.
Und Johann Lafer hat auch für meine Gewürzreanimation auch Werbung gemacht, was ich sehr nett fand. Total. Aber hat er aus dem Stegreif gemacht. Cool. Das sind einfach so Sachen, so Erlebnisse, die man, ist immer dran zerrt, weil ich habe den Beruf ja nie gelernt, wenn man so will. Das ist eigentlich mehr eine Passion. Ja.
Total.
Und
aber lieber eine Passion dafür haben, als gezwungenermaßen das irgendwie lernen zu müssen, weil man, was weiß ich, familiär bedingt oder ähnliches. Und du hast das aus einer Leidenschaft heraus gemacht.
Ja, zum Beispiel bin ich nächstes Jahr auf jeden Fall auf der Outdoor-Messe in Neumünster wieder dabei. Das ist ja unsere kleine regionale Jagdmesse, die sehr schön ist. Dieses Jahr habe ich mal privatbedingt Urlaub gemacht oder war nicht dabei. Aber nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Da freue ich mich auch wieder, ich sag mal, alle Leute zu treffen, aus Schleswig-Holstein. Und mittlerweile merkt man so, ich werde auch bekannter. Und man trifft viele Leute einfach, weil einfach die Jagdszene oder die Leute, die gerne essen, es macht einfach Spaß.
Die werden immer mehr, die gerne essen.
Genau.
Das ist das Stichwort, ne? Ich esse auch gerne. Sehe nicht immer danach aus, aber ja, ich esse auch sehr gerne. Deine Gewürze. Wir haben jetzt, wie gesagt, Reeperbahn und wir haben die Reanimation. Erstellt man ein Gewürz? Probiert man sich da einfach aus, bis das schmeckt? Also wenn ich mir angucke, die Reeperbahn. Da haben wir Gewürze. Paprika, Senfsaat, Knoblauch, Pfeffer, Kumin?
Kumin, ja.
Kumin, Chili, Meersalz, Rohrzucker, Rauch und kann Spuren von Sellerie enthalten.
Das ist ja Spuren von Sellerie, ist es mittlerweile, steht ja auf jeder drauf.
Muss draufstehen.
Das muss draufstehen.
Warum eigentlich?
Ich sag mal so, die Gewürze werden ja gemahlen. Und wenn ich jetzt mal da vorne eine Charge habe, ich kriege so ein Mahlwerk ja nicht 100% sauber. Da kann einfach mal was drinne sein. Deswegen schreibt man es drauf, dass nicht einer nachher erstickt, der eine Sellerieallergie hat.
Okay, aufgrund von...
Deswegen, und es gibt in der Gewürzindustrie, ich will jetzt keinen an Pranger stellen, gibt es halt auch Volumenmacher. Das heißt, um meine 100 Gramm zu kommen, packe ich ein bisschen was rein, was preiswert ist.
Und das ist bei dir natürlich nicht der
Fall. Genau. Und so, wie
entsteht
man das?
Ja, testen?
Testen, na klar, man hat selber hat seinen eigenen Geschmackshorizont, sag ich mal so.
Ja.
Dann fängt das auch an, du siehst auch, das eine ist fein gemahlen, das andere ist grob gemahlen. Ja. Das bringt auch Geschmacksunterschiede und so testet man sich ran. Da fängt man erstmal zu Hause an zu kochen und zu mischen. Dann, na klar, mit einem Profi zusammen. Also eine Gewürzmischung zu entwickeln, das ist...
Und ich kann mir vorstellen, der Markt ist schon ziemlich satt, ne?
Ja, ich mach's eigentlich mehr so als Nischenprodukt. Also ich mache das für mich, weil es gibt na klar die großen Anbieter, gegen die habe ich auch keine Chance. Und ich sag mal, auch mit den Preisen, die aufrufen.
Die Masse macht's.
Ja.
Du erstellst 50, die erstellen 500.000
im
Monat. Ja.
Ja, es ist so. Was ich im Jahr verkaufe, das machen die in der Minute.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
genau.
So, Geschmackshorizont, deiner und meiner.
Genau, ich habe einmal mitgebracht, das ist ein geräucherter Schinken vom Schwarzwild, also vom Wildschwein aus der Keule.
Er hier?
Genau. Das ist, also
der Geruch hier im Wohnmobil gefällt mir schon mal.
Das ist schon mal das ist klasse. Schade, dass wir den nicht übertragen können. Ne?
Das wird die KI auch irgendwann noch können. Und du sagst mir jetzt mal, was du schmeckst.
Ich finde, Geschmack ist immer eine Sache. So was mir auffällt in Deutschland.
Ich würde es als leckeren Schinken bezeichnen.
Ja. Oder? Ja. Ja, man hat das Rauchige auf jeden Fall vom Räuchern. Mhm. Und was ich so gerade erzählen wollte, wenn ich so auf Veranstaltungen bin oder auch Proben rausgebe, die Leute stecken sich im Mund, oh, schmeckt gut. Aber du machst es ja auch genau richtig. Du kaust ja erstmal. Dein Geschmacksorgane müssen ja erstmal in Wallung kommen. Um was zu schmecken. Und du musst einfach, hast du wahrscheinlich auch von diesem Käsesommelier gelernt, du musst erstmal lange drauf rumkauen und mit Speichel vermischen, dass du halt den Geschmack hast. Aber
das ärgert mich bei unserem Hund immer. Der schluckt einfach runter.
Du gibst dir Mühe Stunden.
Dann schluckt er einfach runter.
Genau. Hm? Genau. Also ist immer Geschmack, jeder schmeckt was anderes, jeder hat ein anderes Geschmackserlebnis. Ja. Aber es ist kein bisschen irgendwie muffig oder...
Überhaupt nicht. Und ich würde nicht erkennen... Ich weiß nicht, ob das ein Lob ist oder nicht, aber ich würde nicht erkennen, dass es jetzt wild ist. Und da ich eigentlich nicht so gerne wild mag, ist das eher ein Lob, weil schmeckt super.
Ich sag immer, in Deutschland muss man, oder ich war früher beruflich in der ganzen Welt unterwegs, ich will auch gar nicht wissen, was ich alles gegessen habe. Ja, aber man sollte mal einfach alles probieren, so allgemein so. Ich finde es immer so schade, nee, esse ich nicht. Das ist persönlich für mich immer so eine Sache, nur weil es vielleicht zu Hause vorgelebt worden ist. Und ich bin
also im asiatischen Raum würde ich mich, glaube ich, echt schwer tun bei einigen Dingen. Da müsste ich mich wirklich sehr überwinden. Aber hier in Deutschland gibt es, denke ich, auch nichts, was ich nicht probieren würde zumindest, ja.
Ich sag mal, in Deutschland hast du eher das Problem, dass du vielleicht nicht qualitativ, sondern quantitäts im Restaurant hast, weil einfach die Tüten aufgerissen werden. Es ist leider so. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema mit Personal und Personalmangel.
Was ich schade finde, fast egal, in welchem Restaurant du bist, die Karte ist immer identisch.
Das ist wie ein Supermarkt-Tresen, die Fleischabteilung.
Ja.
Da stehen nur andere Schilder vom Preisschild, weil...
Also du hast immer dein, wenn wir mal aufs Fleisch blicken, du hast immer dein Schnitzel in ein, zwei Varianten, ein paar Burger unterschiedlich, ein paar Steak-Varianten.
Und die Beilagen auch die gleichen.
Mhm. Ich freue mich immer, wenn es mal irgendwas anderes gibt so. Und zumindest, wenn es einfach mal eine andere Soße drauf ist oder eine andere Zutat dazu. Aber sonst sind das ja eigentlich so die Klassiker. Ich meine, die machen das ja aus Gründen. Nachfrage bestimmt das Angebot. Und wenn sie da ein außergewöhnliches Gericht drauf haben, aber das wird nur zweimal die Woche bestellt, dann rechnet sich das nicht.
Ich war neulich in einem Lokal essen, mittlerweile schon mehrmals, weil einfach vom Konzept finde ich das interessant. Mhm. Die haben, man kriegt eine große Tafel hingestellt, da stehen Beilagen drauf. Mit zwei Preisen, also großer Teller, kleiner Teller. Mhm. Und da ist kein Fleisch, da ist kein Fisch, nichts drauf. Und das sind Beilagen, einfach dieses regionale, saisonale Beilagen. Also und dann gibt es ein kleines Buch dazu, eine kleine Karte wird oben und da sind die Fleischsachen drin. Dann habe ich mir das erklären lassen, habe ich auch verstanden, der große Teller ist auch für den, der kein Fleisch möchte. Ah. Der kann sich einen großen Teller bestellen. Ja, das kleine ist die Beilage. Und dann suche ich mir aus einer Karte mit, ich sag mal, 4, 5 Gerichten, suche ich mir was Fischiges, was Fleischiges, oder Geflügel, suche ich mir was aus und das kann ich dann dazu haben. Und, cool. Und das fand ich, weil ich...
War anders gedacht.
Ja, weil sonst hast du ja immer dein dein was du, das Schnitzel, was du immer hast, hast du immer das gleiche Gemüse und den gleichen Pommes dabei.
Ja.
Und so isst du mal was anderes. Und das finde ich halt auch so mal vom Konzept wahnsinnig gut.
Cool, ja. Was hast du noch hier?
Genau, und das ist eine Rohwurst, also sprich eine Mettwurst vom Wildschwein.
Eine Mettwurst vom Wildschwein.
So ein bisschen, geht das so?
Ja, ja.
Die wird geräuchert und luftgetrocknet.
Mhm.
Und du riechst auch, wenn du so riechst, die riecht so ein bisschen säuerlich.
Ne? Also ich halte das jetzt ganz dicht ans Mikro. Vielleicht kommt das ja durch den
Geruch. Genau, vielleicht bei dem nächsten Release von.
Also der nächste, der hier reinspricht, der riecht das gleich.
Ja, aber du riechst so ein bisschen säuerlich und das ist halt diese, was Rohwürste an sich haben. Du hast ja heute in der Produktion ist industriemäßig gesehen. Ich sag mal, wenn du eine Salami herstellst oder eine Mettwurst, im Grunde genommen ist es ja das gleiche Prinzip. Ich sag mal, die Wurst, die hat bestimmt von der Produktion bis hier zum Essen dauert das 4 Wochen, bis die diese Qualität hat. Also durch
was passiert in der Zwischenzeit?
Trocknen, reifen, also die verliert.
Machst du das selber?
Das mache ich selbst, ja.
Zu Hause?
Ich habe zu Hause und habe eine kleine Produktion, habe ich auch. Aber es ist einfach so eine Sache, die man. Warum? Aber die Industrie schafft es heute, dass wir so eine Wurst, die wir so essen wie hier, dass die in einem Tag schnittfest ist. Das heißt, das holen die über Zusätze raus, dass du eine Wurst am nächsten Tag schneiden kannst. Aber wenn du weißt,
eine Cabanossi,
ich sag mal, oder eine Salami oder sowas, ich sag mal, das ist einfach so die in der Plastikverpackung im Supermarkt im Regal liegt für wenig Geld. Die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Und aber du merkst es beim Essen, deine Zunge rollt sich durch diese Schärfe da drinnen, durch diese Zusatzmittel. Wenn du weißt, worauf du achten musst, dann merkst du das sofort, dass die Wurst einen Zusatz drin hat.
Also manchmal ist es ja schöner, wenn man gar nicht so viel weiß, oder?
Meine Frau sagt immer so schön, seit ich einen Jagdschein habe, hat sich auch unser Kühlschrank verändert.
Glaube ich. Logo. Das ist parallel zu dem Käsesommelier aus dem letzten Jahr. Man achtet einfach auf was ganz anderes. Kannst du aber trotzdem, wenn du bei Freunden geladen bist und da gibt's Nacken und Bratwurst auf dem Grill, isst du es trotzdem mit Genuss? Oder isst du, weil gesellig? Oder hast du immer deine kleine Kühltasche dabei?
Also, ich sag mal zu deinen ersten zwei Fragen, ja. Ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie sagt, ich esse nur mein Wild oder sowas. Ich gucke gerne über den Tellerrand raus.
Gut.
Aber bei uns im Freundeskreis mittlerweile hat sich es auch verändert. Weil ich habe viele angesteckt, einfach so, Fleisch muss nicht jeden Tag sein. Aber es soll auch ein Highlight bleiben, ein Stück Fleisch zu essen. Du bist ja einer, der auch gerne Fleisch isst. Und ich finde es.
Weißt du aus dem Podcast mit Arne Kinski, ne?
Genau. Ja. Weil ich einen sehr tollen Podcast fand. Und auch die Probleme des Handwerks eigentlich super erklärt wurde.
Ja.
Und zum Beispiel haben wir das Problem in der Jagd oder beziehungsweise in der Wurstherstellung, wenn du mit reinem Wild arbeitest. Wie hieß er mit Vornamen? Ich habe einen Namen vergessen.
Arne.
Mit Arne, der erzählt hat, die haben ihr Schwein. Das Schwein wird ja so gezüchtet, das Hausschwein, dass es zur Produktion passt. Das heißt, es hat Fettanteil. Ich weiß nicht, ob was alles geachtet wird. Und dann, dass sie das gleich, das Wiener Würstchen hat er ja so schön erklärt,
ja.
dass sie, ja. Ich sag mal, übers ganze Jahr die gleiche Qualität raus haben. Was überhaupt nicht schlimm ist. Bei uns bei der Jagd ist so, ich sag mal, theoretisch, wenn ich an einem Abend zwei Schweine erlege, die das gleiche Gewicht haben, das eine kann feist, also fett sein ohne Ende, und das andere mager ohne Ende.
Sieht man vorher nicht.
Das siehst du nicht. Du siehst es nur wahrscheinlich auch erst, wenn du es dann zerwirkst. Aber wenn du daraus Wurst machen willst, jetzt kommt das Handwerk. Jetzt musst du, na klar, abwägen, wie viel Fett, wie viel Fleisch brauche ich, dass ich einfach diese Qualität hinbekomme, dass sie gleichbleibend ist. Und das ist halt Wild. Wild ist halt ein Naturprodukt und das ist unterschiedlich. Das ist nicht nur beim Schwein, das ist bei allen Tieren ist das so.
Also nur mal zum Abschluss, das, was wir hier jetzt essen, das ist ein Produkt von dir. Bist in Wald, hast dich vorbereitet, hast dir freigenommen oder bist früh aufgestanden, bist in deinen Hochsitz, hast gewartet, das Tier geschossen, hast es auseinandergenommen und hast daraus über Wochen diese Rohwurst erstellt.
Ja.
Schon ein cooles Gefühl, oder?
Schon geil, ja.
Zu wissen, dass du nicht irgendeine irgendeine Wurst aus dem Supermarkt kaufst, die mit so vielen Zusatzstoffen behandelt wurde und hier ein Stück reines Rohwurst von dir selber geschossen und produziert. Schon cool.
Ja, und das Interessante ist noch, bei der, die ist 100% wild. Da ist kein Hausschwein drin und nichts. Du hast na klar, bei einer Wurst, die du machst, brauchst du einen Fettanteil. Mhm. Und wenn die Tiere halt mager sind, dann musst du ein anderes Fett nehmen, da wird halt ein Hausschwein zum Beispiel genommen. Aber hier bei der weiß ich ganz genau, das ist 100% wild.
Und die kann man bei dir kaufen?
Wenn ich welche da habe, ja.
Wenn du, genau, auf rezept.de und da gibt es auch deine Gewürze und vieles weitere. Und meine letzte Frage, Markus, im Podcast ist immer die gleiche und die kennst du. Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Ich glaube, ich würde mit jedem gerne eine Tasse Tee trinken, weil ich bin ein geselliger Mensch.
Und da weißt du, das lasse ich nicht durchgehen.
Genau. Und da wir ja Norddeutsche sind, Schleswig-Holsteiner, würde ich mit Daniel Günther, glaube ich, gerne mal einen Tee trinken und auch über das Thema Jagd reden. Und
weil ist er Jäger?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Nee. Hat er den Podcast noch nicht gesagt, noch nicht zugegeben vielleicht auch, weil das halt ja umstritten ist, ja. Aber viele in der CDU sind es ja. Weiß ich aber nicht.
Ich weiß, dass ein paar Politiker, zum Beispiel von der FDP, der Lindner, der hat, glaube ich, vor 2 Jahren seinen Jagdschein gemacht.
Hat er auch.
Ja.
Das stimmt. Jetzt hat er auch ein bisschen mehr Zeit wieder dafür.
Ja.
Weil es ist auch zeitintensiv, ne? Jagen?
Jagen ist immer, ist zeitintensiv und ich sag mal, das ist wie bei vielen Hobbys, die man hat. Man muss es auch richtig leben. Aber wenn ich mir Reiterleute angucke, glaube, das ist noch zeitintensiver.
Und das, was ich jetzt machen soll, auch. Golfen. Deswegen stehen wir hier. Schönen Dank, dass du die Tour auf dich genommen hast, dass du auch etwas Wurst mit im Gepäck hattest. Vielen Dank für deinen Einblick in diese spannende Welt des Jagens, des Essenproduzierens wirklich und dass man das auch vor Ort machen kann, hier in Schleswig-Holstein. Echt cool. Vielen Dank, Markus.
Ich sag auch Dankeschön und viel Spaß beim Golfen.
Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour mit Markus Hofmann von Rezept. Dankeschön.